Liebe Gemeinde, wir befinden uns in der Passionszeit. Das heißt, in der Zeit, in der wir daran denken, dass Jesus Christus aufs Kreuz zugegangen ist, dass er für uns gelitten hat und für uns gestorben ist. Und in dieser Passionszeit, und das ist dann auffällig, gibt es den heutigen Sonntag, und dieser Sonntag hat den Namen Letare, und Letare ist ein Aufruf: nicht seid traurig oder seid betrübt, sondern freut euch. Ein Aufruf, freut euch. Mitten in einer Zeit, die für viele Menschen durch Fasten und so eher eine traurige Zeit ist. Aber freut euch, dieser Aufruf erscheint. Und der steht ein wenig im Kontrast zu dem Wochenspruch, der uns für diese Woche gegeben ist. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Eigentlich ist da so ein Kontrast. Einerseits ist von Freude die Rede oder der Aufruf zur Freude ertönt durch den Namen dieses Gottesdienstes. Andererseits ist vom Sterben, vom Zerriebenwerden, vom Zerbruch die Rede, vom Aufgeben, also die eigene Existenz hingeben. Aber beides passt dann zusammen, wenn wir auf Jesus schauen. Jesus selber hat sich für uns als Weizenkorn hingegeben. Er selber ist in den Tod gegangen, um uns als Frucht hervorzubringen, um Menschen hervorzubringen, die im Glauben an ihn leben und dann auch bereit sind, wiederum in Hingabe zu leben. Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir am Kreuz eigentlich etwas ganz Erschreckendes. Etwas, was uns runterziehen kann, etwas, was uns zu schaffen machen kann. Da wird ein Mensch zu Tode gefoltert und dennoch werden wir angesichts dieses Todes zur Freude aufgerufen. Und so fängt ja auch unser Text an, der im Philipperbrief steht: Freut euch im Herrn immerzu, freut euch am Herrn. Da ist die Frage, woher, und das möchte ich als erste Frage uns stellen, von was lassen wir unsere Gefühle bestimmen? Wovon lassen wir die bestimmen? Lassen wir unsere Gefühle bestimmen vom Augenblick, von dem, was gerade auf uns zukommt oder was wir gerade erleben? Etwas, was uns dann runterzieht vielleicht, etwas, sodass unsere Gefühle starken Schwankungen ausgesetzt sind, oder haben wir für unsere Gefühle, auch für das Gefühl der Freude, einen tieferen Grund? Im Johannes 3, Vers 16 heißt es: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das, was Gott in Jesus Christus geschenkt hat, auch in dem Christ oder gerade in dem, der für uns am Kreuz gestorben ist, das ist ein Grund zur Freude. Und sich am Herrn zu freuen, daran, dass er gestorben und auferstanden ist, für mich, dass er mir nahe ist, das ist das Erste, was unser Text uns nahelegt. Und deswegen fragt uns dieser Text: Aus welcher Quelle schöpfst du deine Gefühle? Was schenkt dir wirkliche Freude, die Freude, die nicht antastbar ist? Und das ist das, was er getan hat für uns. Paulus saß, als er diesen Brief schrieb, im Gefängnis, hatte äußerlich keinen Grund, sich zu freuen. Der hätte ziemlich genervt sein können. Er hat Entbehrungen durchmachen müssen. Er war um seines Glaubens willen verleugnet und verprügelt worden und saß jetzt im Gefängnis. Und trotzdem hat er Freude empfunden und hat die anderen, die vielleicht hätten sagen können, wir beklagen, dass er dort sitzt, hat er aufgerufen: Freut euch. Aber nicht einfach freut euch, wie zum Beispiel unser Samuel hatte eine ganze Phase, wenn Bärbel oder ich irgendwas erzählt haben, was uns gut gefallen hat oder so, dann sagt er: Freu dich. Aber eher so mit so einem jugendlichen Unterton: Na, freu dich doch, ne? So. Nicht, so ist das nicht gemeint, sondern hier ist es gemeint: Lass auf dich wirken, was Jesus für dich getan hat. Lass dir die Augen öffnen, was am Kreuz geschehen ist. Lass dir deutlich werden, dass da die Liebe Gottes zu dir deutlich und offenbar geworden ist. Lass dir vor Augen führen, dass er dich so geliebt hat, dass er sich ganz für dich dahingegeben hat. Für all das und dass er bereit ist, all das, wir haben vorhin gehört, dass auch zerbrochene Gläser predigen können, dass er all das hinweggenommen hat oder hinwegnehmen möchte, was dich und auf deinem Gewissen belastet, was dir Mühe macht, dass er bereit ist, all das wegzunehmen und dass er selber am Kreuz dafür bezahlt hat. Wer das erkennt, der wird mit einer Freude erfüllt, die nicht so schnell angefochten werden kann von den Kleinigkeiten, über die wir uns ärgern mögen. Die gibt es ja immer wieder im Straßenverkehr oder wo auch immer, wo uns jemand so quer vorfährt oder so. Es gibt immer Dinge, über die man sich geschwind ärgern kann, wie der Schwabe sagt. Aber diese Freude, die Freude, angenommen und geliebt zu sein, die Freude darüber, dass jemand all meine Schuld wegnimmt und dass ich mit gutem Gewissen leben darf, wenn ich ihm meine Schuld auch abgebe, diese Freude, die ist nicht vom Alltäglichen auf und ab belastbar. Und das ist die Freude, die Paulus meint. Er sagt, lass dich darauf ein, lass das doch wirken. Und das wird sicherlich nur auf uns wirken, wenn wir uns immer wieder auch diese Tatsache, was Jesus getan hat, vor Augen führen. Wenn wir nicht einfach denken, wir singen ein paar Lieder und so, sondern dass wir uns auch mal die Zeit nehmen, in der Bibel zu lesen und das auf uns wirken zu lassen und dass wir ihm vor allen Dingen auch dafür danken, für das, was er getan hat. Also unser Gefühl soll von dem bestimmt sein, was er für uns getan hat und nicht von dem Auf und Ab des Alltags, wo es immer freudig hier Sachen gibt und auch ärgerliche Sachen. Das nächste mag uns ein bisschen erstaunen. Alle Menschen sollen an euch sehen, wie freundlich ihr gegen ihnen gegenüber seid. Alle Menschen sollen eure, wie Luther übersetzt, eure Lindigkeit, eure Freundlichkeit erfahren. Wenn wir uns auf Jesus einlassen, wenn wir das, was er getan hat, auf uns wirken lassen, wenn wir ihn in unser Leben hineinlassen und uns ihn öffnen, dann wird er uns verändern. Dann werden wir in das Bild verändern, das er uns gegeben hat. Dann werden wir seine Charakterzüge annehmen. Das geht nicht ruckzuck, nicht im Instant-Verfahren, ein Löffel Kaffee, heißes Wasser und schon ist der Kaffee fertig. Das ist ein Prozess, der uns aber dahin führen will, dass wir so wie Jesus sind. Diese Eigenschaft, die dort steht, diese Freundlichkeit im Vers 5 unseres Textes, die ist gar nicht so leicht zu übersetzen. Das ist nicht einfach mit dem Wort Freundlichkeit getan und Übersetzer tun sich sehr schwer. Das Wort kommt 5-mal im Neuen Testament vor und wird 5-mal verschieden übersetzt, weil es nicht so einfach übertragbar ist. Und trotzdem, es ist zum Beispiel die Haltung Jesu gemeint, da wird die Ehebrecherin zu ihm gebracht, die wirklich etwas getan hat, was nach dem Gesetz der damaligen Zeit sogar die Todesstrafe verdient hat. Und Jesus begegnet dieser Frau so, dass er gütig ist. Sie hat Unrecht getan, das wird auch gar nicht bestritten, aber er begegnet ihr voller Güte. Er ist nicht derjenige, der Gesetze hochhebt und sagt, die muss jetzt eins auf den Deckel bekommen, da müssen wir ein Exempel statuieren, sondern er ist derjenige, der den, der gefallen ist, den, der Unrecht getan hat, wieder aufrichtet. Und das ist die Gesinnung, die auch wir haben sollen, dass wir keinem Menschen Böses wünschen, dass kein Mensch da ist, wo wir sagen, der hat jetzt bei uns verspielt, ich will nicht ein anderes Wort benutzen, der hat bei uns keine Chance mehr, sondern dass wir diese Gesinnung haben, die auch im Jakobusbrief steht, wenn jemand von einem Fehl übereilt wird, dann helft ihm wieder zurecht mit einem sanftmütigen Geist. Und das ist im Prinzip der Charakterzug Jesu gewesen und diesen Charakterzug soll man auch an uns sehen und Paulus setzt einfach voraus und sagt, diesen Charakterzug, den soll jeder an euch erkennen. Und er fügt hinzu, der Herr ist nahe. Das heißt einmal, wenn ich merke, ich bin gar nicht dazu in der Lage, und das bin ich auch nicht, dann soll ich mich immer wieder ihm zuwenden und kann ihm sagen, ich bitte dich, dass du mir die Kraft gibst. Die Kraftquelle ist da, die ist er, dass ich dann ihn darum bitte. Der Herr ist sogar so nahe, er möchte in unseren Herzen leben. Und das Licht, was aus uns heraus leuchten soll, müssen wir nicht selber produzieren, dann wären wir sicherlich verloren, sondern das Licht, das aus uns herausleuchten soll, ist er selber. Das heißt, in dem Maße, wie wir uns ihm öffnen, werden wir auch diese Eigenschaft, dass wir anderen in Güte begegnen können. Anderen, wo wir nach menschlichem Ermessen vielleicht sagen könnten, wir wollen sie gar nicht mehr sehen, wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben, dass wir anderen wieder gütig begegnen können. Das heißt, dass wir dazu beitragen können, dass es ihnen gut geht. Und dass sie aufgerichtet werden. Das ist das Nächste. Also unser Verhalten soll auch davon bestimmt werden, von dem, wie Jesus sich uns gegenüber verhält. Da gibt es ja auch dieses Beispiel, dass jemand Schulden hat, ganz hohe Schulden, die er nie bezahlen könnte, kommt zu dem Gläubiger. Und der Gläubige sagt, ab ins Gefängnis, die ganze Familie soll in die Sklaverei geschickt werden, nach damaliger Sitte. Und derjenige fällt vor dem Gläubiger nieder und sagt, hab Erbarmen, ich will dir alles bezahlen, obwohl er es gar nicht könnte. Ne? Der hat ein Versprechen gemacht, was er gar nicht einhalten könnte. Aber derjenige, dieser Gläubiger, vergibt ihm die große Millionenschuld. Und dann kommt er raus und sieht einen seiner Mitgenossen, der ihm so einen kleinen Betrag schuldet, fängt an, ihn zu würgen, und vor den Richter zu schleppen, um sein Geld zu bekommen und ist nicht bereit, demjenigen so zu vergeben, wie ihm vergeben worden ist. Und dann sagt Jesus, in dem Fall kommt dann der Hauptgläubiger und wird dafür sorgen, dass der andere inhaftiert wird, dass er seine Strafe bezahlen muss. Das ist dann die Folge dessen, wenn man nicht vergibt, dass man selber seine eigene Vergebung auch wieder verspielen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das so vor Augen führen. Jesus möchte und er gibt uns die Kraft. Und in dem Maße, wie wir uns ihm nahen und wie wir mit ihm zu tun haben, werden wir auch diese Freundlichkeit üben können, die dem anderen seine, auch die negativen Dinge, verzeiht. Und eine Gemeinde kann gar nicht in Frieden, und wir kommen ja auf den Frieden Gottes nachher noch im letzten Vers, im Vers 7, kann gar nichts leben, wenn nicht diese Bereitschaft auch da ist. Diese Bereitschaft, immer wieder freundlich zu sein, auch wenn der andere mich mal irgendwie so oder so angesprochen hat. Dann kommt das Nächste, also das ist einmal unsere Gefühlswelt. Vers 4 soll geprägt werden von dem, was Jesus für uns getan hat und nicht von dem Auf und Ab des Alltags. Unser Handeln soll geprägt werden von dem, wie Jesus an uns handelt. Das ist der zweite Punkt. Und das ist ja das, was ich gerade erläutert habe. Das dritte, unser Denken. Unser Denken soll auch mit hineingenommen werden in unseren Glauben. Und da wird das große Fass aufgemacht. All eure Sorge werft auf ihn. Da geht es um unsere Sorgen. Wir sind selber damit beschäftigt, uns abzusichern und wir sorgen uns um Dinge, die in der Zukunft liegen und wissen gar nicht, ob wir die Zukunft überhaupt erleben werden. Ich habe gestern gerade wieder gehört, es ist ja momentan eine ganze Reihe von Menschen gewesen, die plötzlich aus dem Leben gegangen sind, jetzt auch jemand aus Buchholzberg, wo ich gestern gerade gehört habe, als wir in Hamburg waren zur Distriktsversammlung, ein Kirchenangehöriger aus Buchholzberg, der eine Tankstelle hatte, der war plötzlich, und der ist so alt, ungefähr plus minus ein Jahr, wie ich. Und dann habe ich gehört, der ist dann letzte Woche am Donnerstagmorgen tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Tankstelle machte nicht auf und der Enno lag tot in seiner Wohnung. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, ob wir Zukunft haben. Der hat ja auch gedacht, ich gehe morgen wieder und setze mich dahin und bin wieder, das war so eine Institution seit Jahrzehnten in Buchholzberg, immer an der Tankstelle. Und dann plötzlich keine Zukunft mehr. Das heißt, Jesus sagt, warum sorgt ihr euch um den morgigen Tag? Leg dein Morgen doch in meine Hand. Also in seine, nicht in meine. Er sagt uns, all unsere Sorgen sollen wir auf ihn werfen. und uns nicht damit abmühen, denn das bringt, und das hat ja auch wieder mit den Gefühlen zu tun, das bringt einerseits unsere Gefühle ins Negative unter Umständen, aber andererseits nimmt es auch unsere Gedanken gefangen. Wer sich um sich selber sorgt, wer sich nur noch um sich selber dreht, der ist gar nicht mehr bereit, für andere da zu sein. Der ist gar nicht bereit, sich anderen Anliegen zu öffnen. Und umso mehr unsere Sorgen uns gefangen nehmen, umso mehr sind wir gebundene Menschen. Und er sagt, nicht nur, wie zu Anfang gesagt worden ist, unsere Schuld können wir bei ihm abladen, wir können ihm auch unsere Anliegen abladen. Wenn ich manchmal kommt es so, da weiß ich gar nicht, wie ich alles schaffen soll. Manchmal sogar beim Grünkohl kochen, dann kochen da die Töpfe und ich muss dann mit der Predigt und was noch alles machen. Und dann mache ich einfach so, dass ich bete und sage, Herr Jesus, übernimm du jetzt die Regie. Und plötzlich kommen hilfreiche Geister von rechts und links und manches, was mir Sorgen gemacht hätte oder hat, das beginnt sich aufzulösen. Das können wir probieren, wenn wir in einer Situation sind, dass wir sagen, übernimm du doch jetzt die Regie. Ich bin jetzt erstmal am Ende angekommen. Hier ist der Steuerrat oder die Kanzel und jetzt mach du mal. Und wir erfahren, er handelt dann auch. Er ist ein lebendiger Gott, wenn wir ihm unsere Sorgen abgeben, er sorgt für uns. Nur wir müssen es machen. Und dann steht da etwas, dass wir das Abgeben der Sorgen verbinden sollen mit dem Dank dafür, dass er uns in der Vergangenheit immer wieder geholfen hat. Einmal den Dank dafür, was er für uns getan hat, das haben wir vorhin schon gesagt, aber auch, dass er uns schon oft geholfen hat in verschiedenen Situationen. Bodel Schwink hat einmal gesagt, Danken schützt vor Wanken. Und das ist dann so gemeint, wenn ich danke und mir mal überlege, wofür kann ich überhaupt dankbar sein, plötzlich sehe ich, wie gut es mir eigentlich geht. Und wenn ich dafür danke, für das, wenn ich mal überlege, was er in meinem Leben getan hat, deswegen steht ja auch in Psalm 103, Vers 4, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn ich das mal überlege, was er mir getan hat an Gutem, dann sehe ich wieder, wieso sollte er plötzlich aufhören? Hier und da und dort hat er mir geholfen, wir könnten ein ganzes Buch darüber schreiben. Wieso soll er jetzt plötzlich aufhören und sagen, ich helfe dir nicht mehr? Das ist mir eigentlich nicht plausibel. Also insofern, indem ich mir das Alte vor Augen halte, so ist die Bibel auch immer wieder verfahren, die Wohltaten in der Vergangenheit gezeigt, um dann zu zeigen, er wird auch in der Zukunft Gutes tun. An dir und an mir. Also einmal die Sorgen abgeben, das heißt auch den Bereich unseres Denkens einfach ihm unterstellen. Und da, wo wir denken, dass wir für uns selber sorgen müssen, ihn sorgen lassen. Und dann kommt das Entscheidende. Diese drei Sätze können wir vielleicht sagen, wenn wir uns auf ihn ausrichten und die Freude von ihm beziehen, wenn wir uns unser Verhalten von ihm prägen lassen, also uns in dem Sinne verändern lassen. Und wenn wir unsere Sorgen abgeben und danken für das, was in der Vergangenheit liegt, dann, und so ist die grammatische Formulierung oder ja das grammatische Konzept des Textes, dann wird der Friede Gottes unsere Herzen und Sinne regieren. Manchmal wird das einfach so gebetet oder als Kanzelgruß verwendet, von mir her nicht. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Aber in dieser grammatischen Konstruktion des Textes, den wir vorliegen haben, ist es so, wenn diese drei Dinge da sind, dass ich Freude im Herrn habe, also Freude an dem, was er für mich getan hat, wenn ich mich von ihm prägen lasse und mein Verhalten anderen gegenüber einfach mir von ihm schenken lasse, wenn ich meine Sorgen auf ihn werfe, dann wird der Friede Gottes, der höher ist als alles menschliche Begreifen, in mir die Regentschaft übernehmen. Dann heißt, dann werde ich zufrieden sein. Dann komme ich auch innerlich zu dem Frieden, nach dem sich jeder Mensch sehnt. Dann bin ich so zufrieden, dass wenn man mich fragt, was ich mir wünsche, dass ich sage, nichts, ich habe alles. Wenn ich mir etwas wünsche, wünsche ich das eher für jemand anders als für mich selber. Aber das ist eine Zufriedenheit, die Gott uns schenken will. Aber dieser Shalom, also dieser biblische oder himmlische Friede, den Gott uns schenkt, der ist, wie gesagt, an diese drei Dinge gebunden, dass wir uns auf das ausrichten, was er getan hat, dass wir uns von ihm prägen lassen und dass wir unsere Sorgen einfach bei ihm abgeben. Amen.